Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein und freue mich auch ganz besonders auf das Thema, den Philipperbrief, das Leben ist für mich Christus. Das Lied, das wir gesungen haben, hat uns sicherlich schon etwas auf dieses Thema eingestimmt. Ich hoffe, ihr habt den Brief zu Hause durchgelesen, bevor ihr nach hier gekommen seid. Das können wir nämlich heute nicht tun. Wir können ihn nicht komplett lesen, aber ich möchte dennoch zu Beginn einige Verse aus den ersten zwei Kapiteln lesen und nach der Pause wollen wir dann einige Verse aus den Kapiteln 3 und 4 lesen. Wir beginnen zu lesen Philipper 1, Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dann Vers 12. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände umso mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind. Dann möchte ich doch noch Vers 9 lesen. Um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüfen mögt, was das Vorzügliche ist, damit ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Herrlichkeit und zum Preis Gottes. Dann Vers 21, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Dann Kapitel 2, Vers 1, wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christus, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend innerliche Gefühle und Erbarmungen, so erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig, eines Sinnes, nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tuend, sondern in Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst, ein jeder nicht auf das Seine sehend, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Soweit zunächst die Bibelstellen aus Kapitel 1 und 2. Ich habe das heute so vorgesehen, dass wir eine relativ ausführliche Einführung machen in den Brief anhand von verschiedenen Charts und dass wir dann anschließend relativ klassisch einen Überblick zu geben versuchen über den Brief, indem ich dann nur noch die Überschriften angegeben habe. Also es ist nicht nur eine Berieselung mit Bildern heute Nachmittag, sondern es ist mal ein bisschen eine Kombination aus beidem. Es ist natürlich schwierig, so einen Brief an einem Nachmittag in zwei Vorträgen zu behandeln und trotzdem, wir wollen ja an diesen Tagen versuchen, so einen Überblick zu bekommen. Und ich denke, nachdem ihr nun eine ganze Reihe von Lehrbriefen betrachtet habt, Römer, Korinther, Galater, Epheser, alles nicht ganz leichte Briefe, dürft ihr euch jetzt freuen auf den Philipperbrief. Ein praktischer Brief, ein Brief der Freude, wir haben davon gesungen, ein Brief, der so richtig ins Herz geht, wo der Apostel Paulus nicht die große Lehre verkündigt, sondern wo er einfach zum Herzen der Philipper spricht und auch einen tiefen Einblick in sein eigenes Herz gibt. Nun, wir wollen zunächst uns mal ein wenig einleitend mit diesem Brief beschäftigen. Es ist unter den Briefen, die der Apostel Paulus geschrieben hat, in der Tat ein besonderer Brief. Der Brief ist sehr persönlich gehalten. Der Apostel Paulus hatte ein gutes persönliches Verhältnis zu den Philippern, anders zum Beispiel als bei den Korinthern oder Galatern. Es ist ein überwiegend praktischer Brief, ich habe das schon gesagt, er enthält nicht so viele Lehre. Das Besondere an diesem Brief ist, dass er sehr, sehr viele Hinweise auf die Person des Herrn Jesus gibt. Ich glaube, es gibt keinen anderen Brief im Neuen Testament, wo der Name des Herrn Jesus so oft erwähnt wird, wie gerade hier im Philipperbrief. Und das macht diesen Brief ganz besonders, dass er uns sehr, sehr viel zeigt von der Person des Herrn Jesus. Wir haben zum Beispiel die Verse im Kapitel 2 gelesen, die wir wahrscheinlich mehr oder weniger gut kennen, aber die uns herrliche Wahrheiten über den Herrn Jesus mitteilen. Ja, dieser Brief beschäftigt uns weniger mit dem Ratschluss Gottes. Das tut der Epheserbrief ganz besonders, den ihr beim letzten Mal hier vor euch hattet. Aber dieser Brief zeigt uns vielmehr das Herz Gottes. Und beides ist natürlich für uns wichtig. Wir sollen uns mit dem Ratschluss Gottes beschäftigen, der Länge, der Breite, der Höhe und der Tiefe. Aber dieser Ratschluss Gottes kommt aus dem Herzen Gottes und da führt uns der Philipperbrief hin. Ein Brief der Freude, das haben wir in der Einleitung schon gehört, und trotzdem geschrieben in schwierigen Umständen. Der Apostel Paulus war im Gefängnis, als er diesen Brief schreibt, und doch ist der Philipperbrief zu Recht ein Brief der Freude genannt worden. Und auch das macht diesen Brief für uns besonders und zu Herzen gehend. Ja, der Kernvers des Briefes ist ohne Frage der, den wir in Kapitel 1, Vers 21 gelesen haben. Das Leben ist für mich Christus. Das war sozusagen die Lebensphilosophie des Apostels Paulus. Er wollte nur Christus haben in seinem Leben. Und zwar meint das, dass der Herr Jesus sein ganzes Leben, sein tägliches Leben, seine Lebensführung durchdrungen hat. Das ist der Gedanke, wenn Paulus hier sagt, das Leben ist für mich Christus. Ja, ganz kurz, ihr habt die Landkarte hier hängen, da ist auch eine, damit man sieht, wo Philippi liegt, da oben im Norden Griechenlands, wo der Pfeil ist. Da war oder da ist Philippi, diese Stadt, die der Apostel Paulus besucht hat. Da mal ein Bild aus alter Zeit. Eine nordgriechische Stadt, ein Teil von Mazedonien. Als ich das letzte Mal hier war, haben wir uns beschäftigt mit Korinth, im Süden Griechenlands gelegen. Jetzt sind wir etwas weiter im Norden. Thessalonich und Beröa und Philippi sind die Städte, die da weit im Norden liegen. Philippi war verkehrsgünstig an der großen Heerstraße Griechenlands gelegen und war somit eine prosperierende, eine wachsende Stadt. Gegründet wurde die Stadt durch König Philipp von Mazedonien. Das war der Vater Alexander des Großen und er hat dieser Stadt Philippi dann auch seinen Namen gegeben. Im Jahre 42 vor Christus bekam die Stadt römisches Stadtrecht durch den Kaiser Augustus und das bedeutete im damaligen Griechenland für eine Stadt besondere Vorzüge und besondere Rechte, wenn man eben als Stadt anerkannt war. In Philippi wohnten überwiegend römische Einwohner. Es waren wenig Juden dort in der Stadt. Es war auch keine Synagoge da, wie wir das in anderen Städten Griechenlands finden. Das wirft auch ein gewisses Licht auf die Versammlung in Philippi, wo relativ wenig Gläubige waren, die aus den Juden ursprünglich kamen. Nur einige. Ja, wenn wir ein wenig darüber lernen wollen, wie die Versammlung in Philippi entstanden ist, dann müssen wir Apostelgeschichte 16 lesen. Den meisten Bibellesern ist die Begebenheit bekannt. Wir kennen den sogenannten Kerkermeister, wir würden heute sagen den Gefängnisdirektor von Philippi. Und wie Paulus auf wunderbare Weise aus diesem Gefängnis befreit wurde, das ist eine Geschichte, die den meisten Bibellesern bekannt ist. Ja, Philippi, das ist vielleicht interessant zu erwähnen, war die erste Stadt in Europa, die der Apostel Paulus überhaupt besucht hat, gemeinsam mit Silas, mit Lukas und mit Timotheus während seiner zweiten Missionsreise. Die Apostelgeschichte gibt uns so ein bisschen Auskunft, wie das ging. Paulus bekam das Nachtgesicht und dann endgültige Sicherheit, nach Europa zu reisen. Er war ein paar Mal verhindert worden, das zu tun. Und es war nicht ganz klar, welchen Weg er gehen sollte. Aber dann bekam er Sicherheit, dass er nach Europa reisen sollte. Und dann war Philippi die erste Stadt. Die erste Bekehrung dort, Lydia die Purpurkrämerin. Auch diese Geschichte ist wahrscheinlich vielen von uns bekannt. Ja, und dann ging es gleich los mit starkem Widerstand, nachdem Lydia sich bekehrt hatte. Die Missionare wurden ins Gefängnis gebracht, sie wurden in Haft gesetzt und dann kam diese wunderbare Befreiung Gottes durch das Erdbeben und Gott befreite sie und dann Im Anschluss daran kam der Gefängnisdirektor von Philippi dadurch mit seiner ganzen Familie zum Glauben. Ja, und wegen der Verfolgung mussten die Missionare dann Philippi relativ schnell verlassen und die Gläubigen dort waren auf sich allein gestellt. Wir wissen nicht genau, ob Paulus noch einmal in Philippi gewesen ist. Er ist wohl noch mal in Mazedonien gewesen und man kann annehmen, dass er während dieser dritten Missionsreise auch Philippi besucht hat. Aber ganz sicher wissen wir das nicht. Ja, schauen wir uns die Versammlung oder die Gemeinde in Philippi mal etwas näher an. Es waren, ich habe das schon gesagt, überwiegend ehemalige Heiden, die sich zum Christentum bekehrt hatten. Das sehen wir schon darin, dass der Philipperbrief relativ wenig Zitate aus dem Alten Testament beinhaltete, weil die Empfänger dieses Briefes mit den Sitten und Gebräuchen des Alten Testamentes weniger bekannt waren, als das in anderen Versammlungen der Fall war. Ja, Gottes Wort hat uns einige Geschwister namentlich benannt, oder zumindest kennen wir ihre Personen, die dort in Philippi waren. Das war eine ziemlich bunte Gesellschaft. Ich habe schon erwähnt, die Lydia. Wir stellen uns die Lydia als eine nette und liebe Schwester vor. Dann war der Gefängnisdirektor mit seiner Familie. Das war sicherlich ein harter Mann, sonst wäre er kein Gefängnisdirektor damals gewesen. Wie seine Familie war, das wissen wir nicht, aber er war sicherlich ein kerniger Typ, sonst hätte er diesen Beruf nicht gehabt. Ja, dann war der Epaphroditus, den werden wir nachher nochmal ein bisschen sehen, auch ein sehr netter und liebenswerter Bruder, der dort in die Versammlung ging. Dann die beiden Schwestern, Evodia und Syntyche, die werden uns auch noch ein bisschen beschäftigen. Das waren kernige Schwestern, die hatten im Evangelium mit Paulus gekämpft, aber trotzdem waren die auch ein bisschen hitzköpfig vielleicht. Jedenfalls müssen die irgendwie Zoff gehabt haben. Diese beiden, wir werden das nachher noch ein bisschen sehen. Ja, Charakter und Veranlagungen der Geschwister, und da waren ja noch eine ganze Menge andere dabei, waren tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Aber eigentlich ist das ja normal in einer Versammlung oder Gemeinde, dass wir ganz unterschiedlich im Charakter sind, unterschiedlich in der Herkunft, unterschiedlich so in unseren Eigenheiten. Das macht das Zusammenleben ja auch ein bisschen spannend, sonst wäre es ja auch ziemlich langweilig, wenn wir alle so gleich wären. Das war da auch so. Aber trotz aller Unterschiede möchte ich mal einige Merkmale nennen, die wir hier finden in dem Brief, die Geschwister in Philippi gemeinsam hatten. Und es ist wichtig, dass wir bei allen Unterschieden eben auch Gemeinsamkeit hatten. Das war der lebendige Glaube an den Herrn Jesus. Das verband diese so unterschiedlichen Menschen, die jetzt Christen geworden waren, lebendiger Glaube an den Herrn Jesus. Sie hatten einen Eifer für das Evangelium, das macht dieser Brief ganz deutlich. Übrigens etwas Wichtiges für uns, davon können wir lernen, Eifer für das Evangelium zu haben. Und sie hatten trotz großer Armut den Apostel Paulus, der in Rom im Gefängnis war, finanziell unterstützt. Da haben sie gemeinsam daran gearbeitet, gemeinsam gesammelt und dann dafür gesorgt, dass das Geld nach Rom kam, was ja nun damals etwas schwieriger war, als es heute ist. Mit einer Banküberweisung war das nicht getan, sondern das Geld musste eingesammelt werden. Dann musste ein Bote ausgesucht werden, das war dieser Epaphroditus. Und der musste die Reise 1200 Kilometer nach Rom antreten und das Geld möglichst heile dorthin bringen. Ja, und dann gab es noch etwas bei den Philippern. Sie hatten Liebe und Wertschätzung zu dem Apostel Paulus. Bei den Korinthern war das ein bisschen anders. Die sahen den Apostel eher etwas kritisch. Die Galater hatten auch sicherlich ein gespaltenes Verhältnis zu dem Apostel Paulus. Bei den Ephesern war das wieder etwas anders. Aber hier bei den Philippern war wirklich Liebe für den Apostel Paulus da. Und auch das finden wir hier in diesem Brief ganz deutlich. Der Apostel Paulus hat sich riesig gefreut, dass die Philipper ihm im Gegensatz zu fast allen anderen Versammlungen in Rom unterstützt haben, dass sie an ihn gedacht haben, dass sie ganz sicherlich auch für ihn gebetet haben, aber dass sie auch sich aufgemacht hatten, den Epaphroditus zu schicken mit diesem Geld. Ja, so viel vielleicht mal zu der Versammlung, zu der Gemeinde in Philippi. Sicherlich ganz anders, als wir heute Versammlungen, Gemeinden kennen. Und doch können wir einfach von diesen Geschwistern etwas lernen, im Positiven wie im Negativen. Ja, der ganze Brief, das sei noch hinzugefügt, zeigt einfach dieses gute persönliche Verhältnis, das der Briefschreiber Paulus zu den Philippern hatte. Er erwähnt hier gar nicht sein Apostelamt und wenn er ermahnt, dann tut er das ganz vorsichtig. ganz anders als im Galaterbrief, ganz anders als im Korintherbrief. Wir spüren einfach, hier war ein gutes Verhältnis zwischen Paulus und den Philippern und die Philipper waren auch in einem guten geistlichen Zustand. Ja, die gute Beziehung wird untermauert durch Ausdrücke wie Teilnahme oder Gemeinschaft, die wir gerade in diesem Brief des Öfteren finden, aber eben in einer praktischen Weise. Ja, wenn man so einen Brief liest im Neuen Testament, dann ist es immer gut, wenn man sich eben auch diese Frage stellt, wieso und warum ist denn dieser Brief entstanden? Nun, es ist ziemlich eindeutig, dass Paulus diesen Brief in seiner ersten Gefangenschaft geschrieben hat, als er in Rom war. Das macht der Brief eigentlich relativ deutlich. Wir finden einen Hinweis auf die kaiserliche Leibgarde, die war in Rom. Wir finden einen Hinweis auf das Haus des Kaisers, das war nun auch mal in Rom, sodass man klar davon ausgehen kann, dass Paulus dort gefangen war. Er spricht von der Hoffnung, bald freizukommen. Von einer solchen Hoffnung spricht man natürlich auch nur dann, wenn man in Haft ist und sonst nicht. Wenn dem so ist, dann liegt zwischen Apostelgeschichte 16, wo Paulus in Philippi war, und dem Schreiben dieses Briefes eine Zeitspanne von etwa 10 Jahren. Das heißt, die ältesten Gläubigen in Philippi, die waren 10 Jahre beim Herrn. Also die gingen 10 Jahre mit dem Herrn, so muss ich das sagen. Die waren seit 10 Jahren bekehrt, aber dazwischen waren sicherlich auch viele zum Glauben gekommen, die den Apostel Paulus persönlich gar nicht kannten, sondern nur vom Hörensagen her. Nun, was war der Grund, dass Paulus den Brief geschrieben hat? Es ist immer wichtig, wenn man einen Brief liest im Neuen Testament, sich zu fragen, wieso ist der eigentlich geschrieben worden? Es gibt kaum einen Brief, der nicht eine Ursache hat, eine konkrete Ursache. Und das war hier nicht anders. Ich habe das schon gesagt, der Apostel Paulus hatte eine finanzielle Unterstützung von den Philippern bekommen. Und wenn man etwas bekommt, dann ist es naheliegend, dass man Dankeschön sagt. Das gehört sich so. Und als Christ sowieso. Das hat Paulus gemacht. Paulus hat Dankeschön gesagt. Er hat sich bedankt für die Gabe der Philipper. Epaphroditus, habe ich schon gesagt, war der Geldbote, der die Gabe überbracht hat. Der war in Rom krank geworden oder war schon krank angekommen, das wissen wir nicht genau. Jedenfalls hatten die Philipper das gehört und waren beunruhigt. Und neben dem Dank für das Geld, was der Epaphroditus mitgebracht hatte, sollte der Epaphroditus auch schnell zu den Philippern zurück mit diesem Brief, damit die Philipper wussten, dass es dem Epaphroditus wieder besser ging. Ja, dann hatte der Paulus auch eine gewisse kleine Sorge auf dem Herzen. Ich habe gesagt, dass die Philipper in einem guten geistlichen Zustand waren. Sie hatten Eifer für das Evangelium. Und trotzdem gab es das keine kleine Problem, wir haben das in Kapitel 2 gelesen, das sich leicht zu einem großen Problem ausweiten konnte, nämlich, dass die Philipper nicht so 100% einmütig waren. Es gab so Disharmonien bei den Philippern. Jetzt dürfen wir das nicht verwechseln mit dem, was da bei den Korinthern los war oder bei den Galatern. Die Galater haben sich ja gebissen und gefressen und die Korinther sind da aufeinander losgegangen. So war das natürlich hier in Philippi nicht. Da war so eine kleine Wurzel der Uneinigkeit, wahrscheinlich nur in Anführungsstrichen zwischen den zwei Schwestern. Aber Paulus merkte, wenn das nicht behandelt wird, das Problem, dann könnte es ein schlimmeres Problem geben. Nun, Vorsorge ist besser als Nachsorge, das wissen die Mediziner noch besser als ich. Und in dem Sinne hat der Apostel Paulus hier gleich am Anfang, wo das Pflänzchen der Uneinigkeit noch ganz klein war, sofort diesen Brief geschrieben, um den Philippern zu helfen. Also die Philipper hatten einen guten geistlichen Zustand und trotzdem gab es ein kleines Problem. Wisst ihr, ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe jetzt kein weißes Hemd an, aber wenn ich ein weißes Hemd heute anhätte und da wäre ein Flecken drauf, da würdet ihr das alle sofort sehen und sagen, guck mal, der hat einen Flecken auf seinem Hemd. Meine Frau wird das als erstes entdecken. Wenn ich aber jetzt ein ganz schmutziges Hemd anhätte und da käme noch ein Flecken dazu, da würde das keiner registrieren. So ähnlich war das bei den Philippern. Die hatten eigentlich ein ziemlich weißes Hemd. Ich sage jetzt nicht eine weiße Weste, die hat also keiner von uns. Die hatten die Philipper auch nicht, aber die hatten ein weißes, relativ weißes Hemd. Und da kam jetzt, war dieser eine Flecken drauf. Und den wollte der Apostel Paulus wegnehmen, das Problem der Uneinigkeit. Dann gab es noch ein drittes Problem oder ein dritter Anlass. Das war nämlich dieser, dass wie eigentlich in fast allen Versammlungen, da jüdische Lehrer kamen und versuchten Einfluss zu bekommen. Sie versuchten die gläubigen Philipper wieder unter das Gesetz zu bringen. Sie versuchten, das Gesetz als Lebensregel zu etablieren. Und genauso wie für das Problem der Uneinigkeit Christus die Antwort und Lösung ist, ist Christus auch das Heilmittel für dieses Problem. Wir werden das im zweiten Vortrag dann in Kapitel 3 besonders sehen. Ja, wir fassen die Hauptgedanken nochmal zusammen. Der Philipperbrief ist kein typischer Lehrbrief, sondern er zeigt uns, wie Lehre im praktischen Leben umgesetzt wird. Es geht nicht so sehr um Stellung, das habt ihr gerade im Epheserbrief betrachtet, da geht es um Stellung, sondern es geht um die Praxis des Christenlebens. Es geht hier nicht um Einheit so sehr, sondern mehr um Teilnahme, um Gemeinschaft, um Einmütigkeit in einem praktischen Sinn. Der Philipperbrief ist ein Brief der Erfahrung. Er wird auch manchmal ein Wüstenbrief genannt und das hat eben mit Erfahrung zu tun, aber Erfahrung bedeutet im Philipperbrief nicht so sehr die Erfahrung mit dem Fleisch, mit dem, was in uns ist, sondern die Erfahrung, die wir auf dem Weg mit dem Herrn Jesus machen. Der Apostel Paulus ist selbst das Vorbild. Für ihn war Christus der Lebensinhalt. Und wir haben das gesagt, der Philipperbrief ist ein Brief der Freude. Es gibt über 15 Referenzen auf Freude in diesem Brief. Und man könnte sich die Frage stellen, wie kann das möglich sein, dass jemand, der im Gefängnis sitzt, der inhaftiert ist und das nicht unter angenehmen Umständen, in Rom im Gefängnis, vor fast 2000 Jahren war es sicherlich etwas anders als heute in einem Gefängnis, wie kann so jemand von Freude sprechen? Wie kann man, wie die Söhne Koras das sagen, ein Tränental zu einem Quellenort machen? Das ist eine Frage, die ja auch von uns viele bewegt. Wie kann man im Leid trotzdem von Freude sprechen? Der Apostel Paulus macht das hier vor. Und das Geheimnis ist, ich habe das hier aufgeschrieben, dass Paulus den Herrn Jesus zwischen sich und die Umstände stellt. Seht, wenn man hier die Person hat und da die Umstände hat, dann fällt der Blick auf die Umstände. Und wenn die Umstände schwierig sind, dann wird man runtergedrückt. Das ist normal. Wenn man aber jetzt den Herrn Jesus zwischen sich und die Umstände stellt, also hier in die Mitte, dann geht der Blick nicht auf die Umstände, sondern geht der Blick auf den Herrn Jesus. Und dann kann man trotz Schwierigkeiten und trotz Leid, wie der Apostel Paulus das hier erlebt hatte, von Freude sprechen. Dann kann man auch ein Tränental zu einem Quellenort machen. Wenn man aber umgekehrt die Umstände zwischen sich und den Herrn Jesus stellt, dann verdecken die Umstände den Blick auf den Herrn und dann ist die Freude weg. Ja, das ist das Zitat aus Psalm 84. Wenn Sie durchs Tränental gehen, machen Sie es zu einem Quellenort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Das könnte man sehr schön über diesen Brief schreiben. Ja, Paulus sieht auf das Ende in diesem Brief. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Er hat immer den Blick auf das Ziel. Er vergleicht das Leben mit einem Wettlauf, besonders in Kapitel 3 werden wir das sehen, und möchte die Philipper und möchte uns heute motivieren, diesen Wettlauf weiter zu laufen. Ja, ich fasse zusammen, der Brief ist ein Brief des Dankes, der Brief ist ein Brief der Ermunterung, indem er unsere Blicke nicht auf die Umstände, sondern auf den Herrn Jesus richtet. Der Brief ist ein Brief der Warnung, auch für uns, vor Uneinigkeit und Streit. Das ist ein Problem, das unterschwellig in jeder Versammlung zumindest ein Risikopotenzial ist. Und es ist ein vorbeugender Brief, um auf die Gefahr der Gesetzlosigkeit hinzuweisen, die ja auch, wir werden das sehen im zweiten Vortrag, auch für uns ein Risiko ist. Wir werden das noch sehen, der Brief enthält mindestens 7 Wünsche des Apostels für die Briefempfänger. 7 Wünsche, die auch für uns heute ihre Gültigkeit haben. Jetzt fehlt irgendwie eine Seite, das liegt an der Konvertierung, macht aber nichts, wenn man den Brief einteilen will. Dieser Brief hat 4 Kapitel, das ist nicht so schwierig. Die 4 Kapitel geben eine sehr schöne Einteilung. Das erste Kapitel zeigt uns den Herrn Jesus, ich habe das schon gesagt, als Lebensinhalt. Paulus sagt, das Leben ist für mich Christus, Christus unser Lebensinhalt. Das zweite Kapitel zeigt uns den Herrn Jesus als unser Vorbild. Wir haben das in Vers 5 gelesen. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Das ist der Herr Jesus, unser Vorbild. Das dritte Kapitel zeigt uns den Herrn Jesus als das Ziel unseres Lebens. Da schreibt der Apostel Paulus: Eines aber tue ich, vergessend, was da hinten, mich ausstreckend nach dem, was vorne ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes in Christus Jesus nach oben. Und das vierte Kapitel zeigt uns den Herrn Jesus als die Kraftquelle, die wir brauchen für unser Leben hier auf der Erde. Da schreibt der Apostel Paulus: Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Nun, jetzt kommen wir zum ersten Kapitel. Und die Überschrift über das Kapitel lautet: Ein neuer Lebensinhalt. Das Leben ist für mich Christus. Die ersten beiden Verse, wir haben sie gelesen, bilden so eine Art Einleitung und Grußwort. Und wir merken sofort beim Lesen dieser Einleitung, dass der Brief einen anderen Charakter hat als die Lehrbriefe oder die Briefe, wo extreme Korrektur notwendig war. Der Apostel Paulus stellt sich hier nicht als Apostel vor, was er getan hätte, wenn er die Philipper belehren wollte. Nein, er stellt sich als Knecht des Herrn Jesus vor. Er verbindet seine Mitbrüder, die bei ihm waren, mit ihm, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu. Und dann nennt er die Philipper Heilige, die in Philippi sind. Nein, Heilige in Christus, die in Philippi sind. Das bedeutet, dass er sie erinnert an ihre Stellung, die sie in dem Herrn Jesus haben, Heilige in Christus, aber dass er sie auch an ihre geografische Stellung erinnert, Heilige in Philippi. Was meint ihr, was ist einfacher, ein Heiliger in Christus zu sein oder ein Heiliger in Philippi oder in Celle zu sein? Wenn wir das jetzt mal so praktisch auf uns anwenden, was ist einfacher? Es ist einfacher, ein Heiliger in Christus zu sein. Das ist unsere Stellung. Da freuen wir uns drüber. Gott hat uns geheiligt. Wir gehören ihm und in dem Herrn Jesus sind wir ewig sicher, Heilige in Christus. Aber Heilige in Philippi oder Heilige in Celle zu sein, das ist Praxis unseres Lebens. Da sollen wir nämlich unter Beweis stellen, was wir sind, und zwar da, wo wir leben, da, wo Gott uns hingestellt hat. Damals in Philippi, heute in Celle oder in Vollmerstein oder Hannover oder wo immer wir heute herkommen. Heilige, da, wo wir leben, in unseren Lebensumständen, da beweisen wir, was wir sind. Dann kommt dieser Friedensgruß: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das finden wir fast in allen Briefen in etwas abgewandelter Form und wir sind leicht geneigt, einfach so darüber hinwegzugehen. Gnade ist die Zuwendung Gottes, die wir brauchen. Friede ist das Ergebnis der Zuwendung Gottes, wenn wir sie genießen. Gnade kommt immer vor Friede. Der Friede ist immer ein Ergebnis davon, dass wir ein Bewusstsein davon haben, dass wir in der Gnade Gottes stehen. Und Gnade und Friede kommt beides aus der Beziehung zu Gott und zu dem Herrn Jesus Christus. Ohne ihn keine Gnade, ohne ihn kein Friede. Dann kommen die Verse 3 bis 8. In diesen Versen bedankt der Apostel Paulus sich zunächst mal bei den Philippern und er drückt eine Hoffnung, eine Zuversicht aus. Diese Verse geben uns einen gewissen Einblick in das Gebetsleben des Apostels Paulus. Nur einmal am Rande bemerkt, möchte ich euch ermuntern, das mal in der Bibel zu untersuchen. Das Gebetsleben des Apostels Paulus ist ein hochinteressantes Thema. Hier gibt er uns auch ein paar Einblicke. Wir lernen zunächst, dass der Apostel Paulus den Dank an den Anfang stellt. Ich danke meinem Gott und dann kommt die Bitte. Ich weiß nicht, wie das bei uns ist, so in unserem Gebetsleben, sowohl als Versammlung in den Gebetsstunden als auch persönlich. Was steht am Anfang? Dank oder Bitte? Wie lang ist der Dank und wie lang ist die Bitte? Ich befürchte, und so ist es bei mir auch meistens, dass der Dank relativ knapp kommt und die Bitten kommen relativ ausführlich. Das ist je nach Umständen auch sicherlich in Ordnung, aber wir dürfen einfach von dem Apostel Paulus lernen, dass der Dank nicht zu kurz kommen sollte. und dass er möglichst am Anfang stehen soll. Wir stellen hier keine Regeln auf, überhaupt nicht, aber wir lernen einfach von dem, was der Apostel Paulus gemacht hat. Dann fällt uns auf, dass er bei jeder Erinnerung an die Philipper für sie dankte. Das zeigt schon das gute Verhältnis, was er zu ihnen hatte. Er tat das alle Zeit, nicht nur ab und zu, wenn er gerade mal in guter Laune und Stimmung war, soweit man das überhaupt im Gefängnis so sagen kann. Aber er tat es immer wieder, nicht nur ab und an. Er tat es in jedem seiner Gebete. Und wenn das so hier steht, dann war das auch tatsächlich so. Der Apostel Paulus hat die Philipper wirklich nicht vergessen. Und er tat es mit Freuden. Warum mit Freuden? Weil der Zustand der Philipper gut war. Der Apostel Paulus hatte, trotz der kleinen Sorge, die da war, Freude, wenn er an die Philipper dachte. Ja, der Zustand der Philipper, der war gut. Und trotzdem wünschte der Apostel Paulus Wachstum. Er sagt, ich bin guter Zuversicht in Vers 6, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi. Wisst ihr, Gott macht keine halben Sachen. Oh, wenn er was hätte, wäre das schön. Gott macht keine halben Sachen. Gott fängt etwas an und das Werk Gottes mit uns fängt an bei unserer Bekehrung. Aber dann möchte Gott weitermachen. Er möchte aufbauen auf dem, was er begonnen hat. Wir denken an, wir haben gerade Europameisterschaft. Stellt euch vor, eine Mannschaft würde auf die Idee kommen, zur Halbzeit aufzuhören zu spielen. Da würden wir alle sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das würde keiner machen. Ein 100-Meter-Läufer würde auch nicht nach 50 oder 80 oder 95 Metern aufhören, sondern er würde 100 Meter laufen. Jemand, der ein Haus baut, wird alles daran setzen, das Haus zu Ende zu bauen. Nur wir Christen, wir fangen oft gut an und dann lassen wir irgendwie nach. Nein, der Apostel Paulus hatte die Zuversicht, dass der ein gutes Werk angefangen hatte, es vollenden würde. Das ist immer das Ziel Gottes, Dinge zur Vollendung zu bringen, und zwar auf den Tag Christi. Der Tag Christi ist hier im Philipperbrief, wie auch an anderen Stellen, der Tag des Richterstuhls, der Tag des Endes. Hier sehen wir schon, dass Paulus das Ende im Auge hatte, im Blick auf den Tag Christi, wo es Lohn geben würde, wünschte er und war auch voller Zuversicht, dass Gott dieses Werk zu Ende bringen würde. Dann freut sich der Apostel Paulus über die Teilnahme der Philipper am Evangelium. Es ist etwas sehr Wichtiges, auch heute. Gott möchte, dass am Evangelium gearbeitet wird. Wisst ihr, es gibt ein Gott, Werk Gottes für uns. Das ist auf Golgatha geschehen. Das ist das Werk Gottes für uns. Es gibt ein Werk Gottes mit uns. Das ist das, was er uns in dem Herrn Jesus jetzt geschenkt hat. Das Werk Gottes, was er mit uns tut. Ein wunderbares Werk. Aber es gibt auch ein Werk Gottes, das durch uns geschehen möchte. Gott möchte, dass wir brauchbare Werkzeuge sind, dass wir mitarbeiten am Evangelium. Und das taten die Philipper. Die Philipper waren solche Mitarbeiter am Evangelium. Gott konnte durch sie etwas bewirken und Paulus drückt hier die Zuversicht aus und er freut sich darüber. Und gleichzeitig hatte er den Herzenswunsch, das bringt er in Vers 8 zum Ausdruck, dass er sie wiedersehen wollte. Dann kommen die Verse 9 und 11. Ich habe gesagt, es gibt mindestens sieben Wünsche des Apostels Paulus in diesem Brief. Hier ist der erste Wunsch für die Philipper, nämlich überströmende Liebe. Jetzt kommt eine Bitte des Apostels. Ich bete in Vers 9, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in aller Erkenntnis und Einsicht. Ich habe das schon gesagt, auf Dank folgt Bitte. Es ist gut, wenn wir füreinander danken, im Blick auf das, was Gott in dem anderen gewirkt hat und durch den anderen gewirkt hat. Aber es ist auch gut, wenn wir füreinander beten. Und was für eine Bitte. Ich bete darum, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Da steht nicht, ich bete für euch, dass es euch gut geht. Hier steht nicht, ich bete für euch, dass ihr alle gesund und fit seid, dass es euch in eurem Beruf gut geht, dass ihr vorankommt. Mag sein, dass der Apostel dafür auch gebetet hat, aber das steht hier nicht. Der Apostel Paulus hatte in der Regel geistliche Bitten. Ihr habt sicherlich die Gebete des Paulus betrachtet im Epheserbrief. Da wird das so ganz besonders deutlich. In Kapitel 1, in Kapitel 3, da betet der Apostel Paulus auch. Er beugt seine Knie. Und welch ein Inhalt dieser Gebete für das geistliche Wohl der Epheser und hier für das geistliche Wohl der Philipper, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströmt. Die Philipper hatten Liebe, aber Liebe kann immer noch mehr werden. Mit der Liebe kommen wir nie zu Ende. Das finden wir auch in anderen Briefen des Neuen Testamentes. Auch den Thessalonichern schreibt Paulus das. Die waren auch in einem guten geistlichen Zustand und doch sagt Paulus, sie sollten noch wachsen in der Liebe. Liebe zu wem eigentlich? Das steht hier nicht, zu wem. Überströme, die Liebe soll überströmen. Hier steht nicht, welche Liebe. Liebe zu Gott, Liebe zu den Mitgläubigen, Liebe zu unseren Mitmenschen. Ich denke, hier ist alles eingeschlossen. Ja, unsere Liebe zu Gott soll überströmen, soll wachsen. Unsere Liebe zueinander kann nie groß genug sein im geschwisterlichen Miteinander. Und die Liebe zu den Menschen, die den Herrn Jesus noch nicht als ihren Herrn und Heiland kennen, sie kann und soll auch wachsen. Wenn das so ist, dann sollen wir prüfen, was das Vorzügliche ist. Wir wollen mal dazu einen Vers lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Da wird auch etwas geprüft. Da heißt es, wir sollen verwandelt werden am Ende von Vers 2 durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wisst ihr, das Prüfen ist natürlich ein ständiger Prozess. Das ist nicht etwas, was wir einmal machen, sondern das müssen wir immer wieder tun. Immer wieder in unseren Lebenssituationen prüfen, was ist jetzt das Vorzügliche. Es ist nicht so schwierig zu erkennen, was böse und falsch ist. Das ist nicht so schwierig. Das erkennen wir meistens relativ schnell, was böse und falsch ist. Und Paulus sagt auch nicht, dass ihr prüfen möget, was gut und was falsch ist, sondern Paulus sagt, ihr sollt prüfen, was das Vorzügliche ist. Wisst ihr, man sagt schon mal, und das ist auch richtig, das Gute ist oft ein Feind des Besseren. Deshalb ist es für uns wichtig als Christen, dass wir nicht nur unterscheiden zwischen Böse und Gut, zwischen Falsch und Richtig, zwischen Finsternis und Licht, sondern hier sollen wir prüfen, was das Vorzügliche, was das Bessere ist. Und dann sagt er wieder, damit ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag Christi, im Hinblick auf den Tag, wo Lohn ausgegeben wird, im Hinblick auf den Richterstuhl. Und dann sollen wir erfüllt sein mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur Herrlichkeit und zum Preis Gottes. Das ist das Endergebnis des Prüfens, des Besseren, des Tuns natürlich, des Besseren, des Willens Gottes, dieses wohlgefälligen Willen Gottes, dass Gott und dass der Herr Jesus dadurch verherrlicht wird. Auch dazu mal noch einen Vers aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja. Propheten Jesaja, Kapitel 61, da lesen wir in Vers 3 in der Mitte, damit sie genannt werden, Terebinten der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seiner Verherrlichung. Das ist ein ziemlich paralleler Gedanke. Terebinten der Gerechtigkeit, das korrespondiert mit der Frucht der Gerechtigkeit in Philipper 1. Eine Pflanzung des Herrn, das korrespondiert mit der Aussage durch Jesus Christus und zu seiner Verherrlichung, das korrespondiert mit der Aussage zur Herrlichkeit und zum Preis Gottes. Das ist ein Baum, eine Terebinte. Dann kommen wir zum nächsten Teil, die Verse 12 bis 17. Sie zeigen uns jetzt einen Einblick so ein bisschen in das Gefühlsleben des Apostels Paulus. Sie sprechen von der Haft in Rom und von den Folgen für das Evangelium. Nun, der Apostel Paulus war ein herausragender Prediger des Wortes Gottes. Jetzt hatte man den Apostel Paulus festgesetzt. Was würde man nun erwarten? Man würde erwarten, der Diener ist gebunden, der Prediger ist gebunden, also wird die Predigt zu einem Ende kommen. Was war das? Was war die Realität? Was schreibt Paulus? Genau das Gegenteil. Meine Umstände haben mehr zur Förderung des Evangeliums beigetragen, sodass meine Fesseln in Christus allen offenbar geworden sind. Der Apostel Paulus war im Gefängnis, aber er hat nicht resigniert, er hat sich nicht aufgelehnt, sondern er hat das aus der Hand Gottes entgegengenommen und stellt auf einmal fest, meine Haft dient ja zur Förderung des Evangeliums. Das Evangelium wird gar nicht gebremst dadurch, sondern im Gegenteil, es wird gefördert. Das ist das Handeln Gottes. Den Diener kann man binden, aber das Wort Gottes kann man nicht binden. Und trotz der Haft des Apostels Paulus wurde das Evangelium mehr verkündigt als vorher. Erstens konnte das Evangelium jetzt Menschen in Rom erreichen, die es sonst nie erreicht hätte. Selbst bis in das Haus des Kaisers ist das Evangelium gekommen. Wir lesen das einmal, es grüßen dich die aus dem Haus des Kaisers. Die waren hier auf welche Weise auch immer mit dem Evangelium in Verbindung gekommen, durch die Haft von Paulus. Das war das eine. Und das andere war, dass jetzt plötzlich Brüder da waren, die Mut hatten, das Evangelium zu verkündigen, die sich vorher, als Paulus noch da war, nicht getraut haben. Das kennt man auch. Da ist so ein großer Prediger, der kann das einfach super gut und dann halten die anderen den Mund und trauen sich nicht. Dann ist der plötzlich weg und dann trauen sich die anderen auch. So war das hier auch. Paulus konnte nicht mehr öffentlich predigen. Er hatte gewisse Möglichkeiten im Gefängnis, die er nutzte. Aber in der öffentlichen Predigt, frei, konnte er es nicht mehr tun. Aber auf einmal waren andere da, die das taten. Und darüber freut der Apostel Paulus sich. Und selbst die Kehrseite der Medaille nimmt er aus Gottes Hand. Die Kehrseite der Medaille war nämlich, dass tatsächlich einige da waren, sagt er in Vers 15, die Christus durch Neid und Streit verkündigten. Das war nicht gut. Wisst ihr, was sie verkündigten, das war okay. Sie verkündigten Christus. Aber wie sie das machten, das war nicht okay. Die Motive waren nicht in Ordnung. Seht, bei den Galatern, da kam ein anderes Evangelium. Und da wird der Apostel Paulus ganz deutlich. Ein anderes Evangelium, das hat er nicht akzeptiert. Aber hier war kein anderes Evangelium. Sie verkündigten schon Christus. Aber sie taten es mit falschen Motiven, aus falschen Beweggründen heraus. Das macht den Apostel Paulus traurig, aber er hat das Gott überlassen. Aber es waren auch andere, die taten das aus gutem Willen und aus Liebe. Und wir wollen uns natürlich auch praktisch die Frage stellen, wir wollen auch praktische Dinge für uns mitnehmen, wir wollen uns praktisch die Frage stellen, aus welchen Motiven heraus tun wir etwas für den Herrn Jesus? Sind das gute Motive? Ist das guter Wille? Ist das Liebe? Ist das Wahrheit, wie es in Vers 18 heißt? Oder vielleicht auch Neid und Streit oder Vorwand? Vielleicht, weil wir besonders toll dastehen möchten oder dem anderen auf diese Weise eins auswischen möchten. So sind ja unsere Herzen. Selbst im Dienst für den Herrn spielen solche niedrigen Motive dann plötzlich doch tief im Herzen eine gewisse Rolle. Würden wir ja nie sagen, aber denken tun wir es vielleicht doch. Ja, wir kommen zu dem nächsten Teil, die Verse 18 bis 20. Sie zeigen uns wieder etwas von dem Herzen des Apostels, nämlich seine Erwartung und seine Hoffnung. Jetzt möchte ich mal fragen, wenn jemand im Gefängnis sitzt und ist inhaftiert, was hat er wohl für eine Erwartung und für eine Hoffnung? Was würden wir sagen? Was hofft jemand, der im Gefängnis ist? Nichts wie raus, ja? Nichts wie raus, ist ja ganz klar. Und trotzdem, wenn wir hier lesen, was der Apostel Paulus hoffte, dann war das etwas ganz anderes. Natürlich hatte er den Gedanken, dass Gott ihn aus dem Gefängnis herausbringen würde, aber der Hauptgedanke seiner Hoffnung war in Vers 20, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, nicht, dass ich aus dem Gefängnis rauskomme, sondern dass ich in nichts zuschanden werde, sondern mit aller Freimütigkeit wie alle Zeit, so auch jetzt Christus erhoben wird, an meinem Leib, sei es durch Leben oder Tod. Das hoffte der Apostel Paulus im Gefängnis. Ist das nicht total erstaunlich? Nicht, dass er aus den Umständen herauskam, sondern dass er in den Umständen treu bleiben würde. dass er in den Umständen nichts tun würde, worüber er sich schämen müsste, dass ich nicht zu Schanden werde. Das ist negativ. Er wollte sich nicht schämen. Er wollte nichts tun, was nicht gut war. Aber positiv, er wollte dafür Sorge tragen, dass Christus erhoben werde an meinem Leib. Ist das nicht gewaltig? Christus sollte groß werden. Geht das überhaupt? Können wir den Herrn Jesus groß machen? Steht ja hier. Christus soll erhoben werden an meinem Leib. Oder wir könnten auch sagen, soll groß gemacht werden. Können wir Christus erheben? Gott hat ihn doch hoch erhoben. Er ist doch auf dem höchsten Platz. Können wir Christus erheben? Können wir Christus groß machen? Wir können es. Nicht objektiv, aber subjektiv. Seht, wenn wir irgendwo, sagen wir, am Ufer eines Meeres stehen und wir sehen weit weg ein Schiff, dann hat das Schiff eine gewisse Größe, ziemlich klein, wenn man weit weg guckt. Und jetzt nimmt man einen Felsstecher, ein Fernglas, nimmt das Fernglas und guckt durch das Fernglas, auf einmal wird das Schiff viel größer. Jetzt frage ich euch, ist das Schiff wirklich größer geworden? Objektiv natürlich nicht. Das Schiff ist viel größer, als wir das wahrnehmen. Für uns ist das Schiff so und mit dem Fernglas vielleicht so. Und in Wirklichkeit ist es 200 Meter lang. Es ist sowieso größer, als wir es sehen. Aber das Fernglas macht uns das Schiff größer. Subjektiv wird es größer. Und so können wir durch unser Verhalten für die Menschen den Herrn Jesus groß machen. Wir können ihn verherrlichen. Er ist der Herrlichste. Objektiv können wir seiner Herrlichkeit nichts hinzufügen, seiner Größe auch nicht. Aber in der Wahrnehmung der Menschen können wir dafür Sorge tragen, und das ist der Wunsch, den der Apostel Paulus hier hat, dass Christus groß gemacht wird, dass er erhoben werde an seinem Leib, sei es im Leben oder im Tod. Wie viele Gottesmänner und Gottesfrauen haben den Herrn Jesus in ihrem Leben verherrlicht? Und wie viele Gottesmänner und Gottesfrauen haben ihn auch gerade in ihrem Tod verherrlicht? Wenn wir an die vielen Märtyrer denken, wie viele von ihnen haben Gott verherrlicht durch ihren Tod? Dann kommen diese Verse 21 bis 26. Ich habe sie mal überschrieben. Eine schwierige Wahl des Apostels Paulus und die Konsequenzen. Diese Verse werden eingeleitet durch den Schlüsselvers des ganzen Briefes. Das Leben ist für mich Christus, das Sterben Gewinn. Das Leben ist für mich Christus. Wenn ihr beim nächsten Mal den Kolosserbrief behandelt, dann werdet ihr einen ganz ähnlichen Vers finden. Auch im Kolosserbrief steht, Christus ist unser Leben. Christus unser Leben. Aber im Kolosserbrief meint das was ganz anderes als hier im Philipperbrief. Wenn ich sage, Christus ist mein Leben, kann das zweierlei bedeuten. Im Kolosserbrief bedeutet es, das Leben, das ich von Gott bekommen habe, das neue Leben, habe ich in dem Herrn Jesus bekommen. Er ist mein Leben. Ohne ihn würde ich gar nicht vor Gott existieren können. Ohne den Herrn Jesus hätte ich keine Stellung vor Gott. Im Kolosserbrief ist das Stellung. Mein Leben ist Christus. Das neue Leben, das ich habe, steht und fällt mit der Person des Herrn Jesus. Hier im Philipperbrief ist es Praxis. Das Leben ist für mich Christus. Das ist sozusagen das Lebensmotto, die Lebensphilosophie des Apostels Paulus, das ganze Leben von Christus durchdrungen. Für Paulus war nicht sein Beruf sein Leben. Für Paulus waren nicht seine Hobbys sein Leben. Für Paulus waren nicht seine Freunde sein Leben, sondern für Paulus war das Leben Christus. Und wir wollen uns die Frage stellen, was macht denn mein Leben aus? Was macht denn dein Leben aus? Was füllt unser Leben? Was ist der zentrale Inhalt meines Lebens? Wenn man mal so Todesanzeigen liest in der Zeitung, dann kann man schon mal so interessante Sätze lesen über die Menschen, die da verstorben sind. Sein Verein war sein Leben. Fußball war sein Leben. Das ist ein aktuelles Thema im Moment. Sein Hobby war sein Leben. Seine Familie war sein Leben. Er kannte nur seinen Beruf. Seine Firma war sein Leben. Ich weiß nicht, was da alles stehen könnte. Viele Dinge, die unser Leben ausmachen. Paulus sagt hier, das Leben ist für mich Christus. Und das ist das, was er auch für uns wünscht, der Apostel Paulus. Und weil sein Leben Christus war, war doch das Sterben Gewinn. Warum? Weil es weit besser ist, bei Christus zu sein. Und deshalb sagt Paulus auch, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Er war im Gefängnis, er war in Schwierigkeiten und er hatte die Aussicht, zu Christus zu gehen und sagt, das ist weit besser. Jetzt kommt die schwierige Wahl des Apostels Paulus, aber er sagt, das Bleiben bei euch im Fleisch, im Leib ist nötige um euretwillen. Der Apostel Paulus wusste, dass die Philipper es nötig hatten, und nicht nur die Philipper, sondern auch andere, dass er noch bei ihnen blieb. Er dachte an andere. Und seht, hier kommt jetzt schon etwas von der Gesinnung des Herrn Jesus vor uns, dass der Herr Jesus auch nicht an sich gedacht hat, sondern an andere. Wir werden das gleich in Kapitel 2 sehen. Aber hier erkennen wir schon bei dem Apostel Paulus die Gesinnung des Herrn. Wenn er an sich gedacht hätte, egoistisch, hätte er gesagt, bei Christus, es ist weit besser, es ist viel schöner im Himmel zu sein als hier. Dann hört das alles auf, dann bin ich nicht mehr im Gefängnis, alles weg. Aber nein, er sagt, ich möchte bleiben um euretwillen. Dann kommen die Verse 27 bis 30 und hier kommt jetzt ein zweiter Wunsch des Apostels Paulus vor uns. Er möchte, dass die Gläubigen würdig wandeln im Kampf für das Evangelium. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ihr feststeht in einem Geist, in dem ihr in einer Seele mitkämpft mit dem Glauben des Evangeliums. Also dieser Wunsch fällt eigentlich in drei Teile. Erstens ein angemessenes Verhalten. Ein würdiges Verhalten ist ein angemessenes Verhalten, würdig des Evangeliums, würdig der Botschaft, die ihr predigt. Ihr Philipper, ihr seid aktiv im Evangelium, aber ihr müsst euch auch dementsprechend verhalten. Wenn wir das Evangelium verkündigen und unser Verhalten völlig gegen das spricht, was wir verkündigen, wenn wir eine Botschaft des Friedens verkündigen und haben Streit untereinander, dann passt das nicht miteinander. Das ist das würdige Verhalten des Evangeliums. Zweitens wünscht der Apostel Paulus, dass sie standfest waren. Sie sollten fest in der Wahrheit stehen. Da kamen von außen welche, die etwas anderes verkündigten. Wir werden das in Kapitel 3 sehen, die das Gesetz einführen wollten als Lebensregel für die Christen. Und da sagt Paulus hier, ihr sollt feststehen. Der Teufel kommt mit seinen Angriffen, wir brauchen Standfestigkeit. Damals die Philippe, heute die Gläubigen in Celle und wo immer wir leben, wir brauchen Standfestigkeit in der Wahrheit. Wir brauchen Fundament unter den Füßen, damit wir nicht bei jedem Wind gleich hin und her wackeln und so schnell umfallen. Und drittens wünscht der Apostel Paulus Furchtlosigkeit im Blick auf den Feind, damit ihr mit einer Seele mitkämpft in dem Glauben des Evangeliums und euch in nichts erschrecken lasst von den Widersachern. Wo immer Gott ein Werk tut, wo immer Menschen sich engagieren im Evangelium, können wir sicher sein, wird der Teufel Widerstand dagegen setzen. Das ist immer so. Wo Gott etwas tut, kommt auch der Feind und will das Werk Gottes zerstören. Er lässt das nie in Ruhe und da brauchen wir nicht nur Standfestigkeit, sondern da brauchen wir auch Furchtlosigkeit. Und dann schreibt der Apostel Paulus den Philippern, es ist euch im Blick auf Christus geschenkt, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt. Mit dem Herrn Jesus zu gehen, für den Herrn Jesus zu arbeiten, ist auf der einen Seite ein herrliches Leben. Wir singen das, es ist herrlich, mit Jesus zu gehen, das ist auch so. Aber auf der anderen Seite ist ein Leben mit dem Herrn Jesus auch Kampf. Es ist mit Widerstand verbunden. Wir hatten vor kurzem eine Taufe bei uns in Vollmerstein. Ein junger Mann wurde getauft, der sich im Alter von, ich weiß nicht, 18, 19, 20 Jahren bekehrt hatte. Und der hat ganz schön Widerstand von seiner Familie, von seinen Freunden, das kann man sich vorstellen. Und derjenige, der ihn dann taufte, der hat ihm dann gesagt, immer denkt daran, das Leben als Christ ist kein Ponyhof. Ihr versteht, was gemeint ist, ja? Oder kein Wunschkonzert. Nein, das Leben als Christ ist nicht immer so schön auf sonnigen Höhen. Ja, einerseits ja, in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Aber der Wind bläst uns entgegen, bei uns nicht mehr so stark wie in anderen Ländern, aber trotzdem, wir spüren das auch. Und deshalb wollen wir diesen Kampf auch aufnehmen, aber diesen Kampf können wir nur aufnehmen, wenn wir einerlei gesinnt sind. Ich habe das eben gesagt. Wenn wir das Evangelium des Friedens verkündigen und untereinander Zoff haben, dann passt das nicht miteinander. Und deshalb kommt der Apostel Paulus jetzt im zweiten Kapitel dann auch auf dieses Thema zu sprechen und erklärt jetzt, was es heißt, dass die Gesinnung des Herrn Jesus in uns sein soll. Die Gesinnung des Herrn Jesus, die Art und Weise, wie der Herr Jesus gedacht hat, soll in uns sein. Es gibt im Leben Feinde von außen, wir haben das gerade gesehen, Widerstand durch den Teufel, durch Menschen, die uns attackieren, die uns das Leben nicht leicht machen. Es gibt aber auch Probleme und Widerstand von innen. Und das ist das, was der Apostel Paulus jetzt hier in Kapitel 2 behandelt, indem er an diese kleine Pflanze herangeht, die bei den Philippern im Begriff stand zu wachsen, diese Pflanze von Uneinigkeit und Streit, und er versucht, sie wegzunehmen. Und es ist so schön zu sehen, wie der Apostel Paulus das macht. Ich gebrauche den Ausdruck nicht so ganz gerne, aber ich nutze ihn hier doch mal. Es ist so ein bisschen christliche Psychologie. Der Apostel Paulus, der fällt hier nicht mit der Tür ins Haus und sagt, pass mal auf, ich habe gehört, das hat der Epaphras mir erzählt, dass ihr euch gezankt habt. Jetzt lasst das sofort sein. Seid einmütig, seid eines Sinnes, vertragt euch, streitet euch nicht. Nein, der Apostel Paulus macht das auf eine wirklich zarte, vorsichtige Weise. Er fällt nicht mit der Tür ins Haus, sondern er baut das vorsichtig auf. Nochmal, das war hier anders als bei den Galatern. Bei den Galatern, da kommt der Apostel Paulus ohne Umschweife auf den Punkt. Da musste er das auch, weil da wirklich die Fundamente des christlichen Glaubens auf dem Spiel standen. Und da gab es kein Gefackel, sondern da ging es direkt auf den Punkt. Aber hier bei den Philippern war der Zustand gut und da kommt der Apostel Paulus in aller Vorsicht. Und er fängt dann an in den ersten Versen und äußert eigentlich erstmal einen Wunsch. Der Wunsch lautet, erfüllt meine Freude und seid gleich gesinnt. Das ist im Zentrum dieses Wunsches, aber wie baut der Apostel Paulus das auf? Erstmal erwähnt er vier Dinge, die ihm positiv aufgefallen waren. Er spricht von Ermunterung in Christus, in Vers 1. Er spricht von Trost der Liebe, er spricht von Gemeinschaft des Geistes und er spricht von innerlichen Gefühlen und Erbarmen. Da steht viermal, wenn es nun gibt. Das heißt nicht, dass das vielleicht so war oder möglicherweise so war, sondern das bedeutet, es war tatsächlich so, weil das so ist. Er sagt, ihr lieben Philipper, ihr habt mich doch ermuntert durch eure Gabe. Es war eine Ermunterung in Christus. Ihr habt mich getröstet durch eure Gabe, die ihr mir geschickt habt. Es war ein Trost der Liebe, nicht so ein billiger Trost. Es war Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Gemeinschaft, die wir haben, ich in Rom, ihr in Philippi so weit weg und trotzdem Gemeinschaft verbunden durch den Heiligen Geist. Ihr habt bewiesen, dass ihr innere Gefühle und Erbarmungen habt, dass euer Herz in Bewegung geraten ist für mich. Ich freue mich da total drüber, ihr lieben Philippe. Und jetzt erfüllt meine Freude. Ich habe Freude, wenn ich an euch denke. Haben wir auch in Kapitel 1 gesehen. Er tat das Gebet mit Freuden. Er hatte Freude über die Philippe. Aber jetzt sagt der Apostel Paulus, ihr lieben Philippe, jetzt macht meine Freude voll. Da fehlt noch ein bisschen. Das Glas ist noch nicht ganz voll. Ihr könnt es voll machen. Es fehlt noch etwas an meiner Freude. Erfüllt meine Freude. Jetzt kommen wieder vier Ausdrücke. Dass ihr gleichgesinnt seid, dass ihr dieselbe Liebe habt, dass ihr einmütig seid und dass ihr eines Sinnes seid. Der Gedanke ist immer Einmütigkeit, nicht hier der Gedanke des einen Leibes. Wir sind ein Leib, die Einheit, die besteht, die kann man auch nicht wegnehmen. Es geht um praktische Einmütigkeit, aber Vorsicht, es geht nicht um Uniformität. Uniformität ist etwas, was wir so in der Bibel nicht finden. Gott möchte nicht, dass wir Christen uniform sind, er möchte, dass wir einmütig sind. Ich habe das in der Einleitung vorhin gesagt, die Geschwister in Philippi waren ziemlich unterschiedlich und gut so. Die Geschwister in Celle sind ziemlich unterschiedlich und gut so. Und in Vollmerstein ist das nicht anders und wo immer wir herkommen. Wir sind unterschiedlich. Das ist auch so, das möchte Gott. Gott hat uns unterschiedlich gemacht. Und er möchte nicht, dass wir alle uniform sind. Alle das Gleiche anziehen, alle das Gleiche machen, alle das Gleiche denken. Alles, nein, alle in den gleichen Ort in Urlaub fahren, das Leben wäre totlangweilig, wenn das so wäre. Nein, die Unterschiede, Ja, aber die Denkweise, die Richtung, die Orientierung unseres Lebens, die muss gleich sein, die muss auf Christus orientiert sein. Einerlei, einmütig sein, eines Sinnes sein. Dieselbe Liebe habend, keine Unterschiede in der Liebe machen. Die Gesinnung, das bedeutet, wir sollen die Richtung denken, die Art des Denkens haben, wie der Herr Jesus gedacht hat. Das ist der Punkt, den Paulus hier vorstellt. So zu denken, wie der Herr Jesus gedacht hat. Das ist diese eine Gesinnung. Das ist dieses einen Sinn haben. Auf das eine in unserem Denken gerichtet sein. Und das ist hier die Person des Herrn Jesus. Dann sind wir trotz aller Verschiedenheit trotzdem in einer wunderbaren Harmonie zusammen. Und dann erwähnt er die beiden großen Probleme: nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tun. Streitsucht ist Eigennutz, eitler Ruhm ist Ruhmsucht, und das sind zwei riesengroße Gefahren in jeder örtlichen Versammlung. Wenn das hier ausgewachsen wäre in Philippi, dann wären die Geschwister auseinandergebrochen. Eine örtliche Versammlung, in der Streitsucht, in der Egoismus und Eigenliebe, in der Ruhmsucht da ist, eine solche Versammlung wird nicht lange bestehen können nach den Gedanken Gottes. Wisst ihr, Streitsucht und eitler Ruhm stellt immer die Frage, was habe ich davon? Was habe ich davon? Die Gesinnung des Herrn Jesus fragt, was hat der andere davon? Das sind zwei Pole, die völlig voneinander entfernt sind. Was habe ich davon? Oder was hat der andere davon? Und der Apostel zeigt in den folgenden Versen, dass der Herr Jesus nicht an sich, sondern an andere gedacht hat. Er stellt das vor, in Demut einer den anderen höher achten als sich selbst und nicht auf das Seine sehend, sondern auf das des anderen. Was ist Demut? Jemand hat mal gesagt, Demut ist, dass wir möglichst schlecht von uns denken. Das ist nicht Demut. Demut ist nicht schlecht von sich zu denken. Das ist schon wieder eine Form des Hochmutes, schlecht von sich zu denken. Da kann man sich noch was drauf einbilden, dass man so schlecht von sich denkt. Demut ist im eigentlichen Sinne gar nicht an sich zu denken. Das ist Demut. Das hat der Jesus bewiesen. Der Jesus war von Herzen demütig und er hat gar nicht an sich gedacht. Ein jeder nicht auf das Seine sehend, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Damit grenzt der Apostel Paulus das schon etwas ein. Ein jeder auf das andere sehend, nicht auf das Seine sehend, sondern auch auf das des anderen. Das heißt, natürlich müssen wir auch auf uns selbst achten, das ist klar. Nicht im Sinne, dass wir für uns etwas haben wollen, aber wir müssen natürlich auf uns Acht haben. Aber es geht zuerst um den anderen. Demut heißt, gar nicht an sich denken. Auf den anderen sehen bedeutet, dass der Bruder, dass die Schwester den ersten Platz hat oder den Platz vor mir selber hat. Wir haben in Kapitel 1 eben gelernt, der erste Platz, das ist Christus. Das Leben ist für mich Christus. Das ist der erste Platz. Christus muss in meinem Leben den ersten Platz haben. Aber den zweiten Platz habe nicht ich, sondern den zweiten Platz sollen meine Glaubensgeschwister haben. Und an dritter Stelle komme ich selbst. Und das ist die Gesinnung des Herrn Jesus. Und diese Gesinnung wird uns jetzt in den Versen 5 bis 8 in einer einzigen Art und Weise vorgestellt. Das Beispiel des Herrn Jesus in Niedriggesinntheit und in Demut. Ich vermute mal, dass ihr diese Verse 5 bis 8 auch sonntags morgens schon mal lest, hier, wenn ihr zusammen seid, um den Tod des Herrn zu verkündigen. Und das ist auch gut so, das ist richtig. Diese Verse regen uns an, über den Herrn Jesus nachzudenken. Und doch, wenn wir den Zusammenhang des Briefes jetzt vor Augen haben, den Zusammenhang unseres Textes, dann lernen wir, dass es in diesen Versen nicht zuerst darum geht, dass Golgatha die Grundlage unseres Heils ist. Das ist natürlich so. Ohne das Kreuz wäre keiner von uns hier. Ohne das Kreuz wäre keiner von uns errettet. Aber das ist nicht das, was Paulus hier sagt. Es geht hier auch nicht zuerst darum, dass diese Verse uns anregen, den Herrn Jesus anzubeten, zu bewundern und zu danken für das, was er getan hat. Das ist so und kann auch nicht anders sein, wenn wir diese Verse lesen. Aber der erste Grund, warum diese Verse hier uns gegeben werden über den Herrn Jesus, ist dieser, dass wir von der Gesinnung des Herrn Jesus lernen. Jetzt werdet ihr sagen, ja, aber das, was der Jesus hier getan hat, können wir doch gar nicht tun. Können wir auch nicht. Wir sind nie Gott gewesen wie er und er hat sich zu nichts gemacht. Wir können uns in dem Sinne gar nicht zu nichts machen, weil wir schon nichts sind. Wir können nicht Mensch werden, weil wir schon Mensch sind. Wir können nicht Knechtsgestalt annehmen, weil wir schon als Sklaven geboren werden. Wir dürfen unser Leben nicht freiwillig in den Tod geben. Das wäre Selbstmord und gegen Gottes Willen. Der Herr Jesus hat sein Leben gegeben. Er durfte und konnte das auch. Wir können dem Herrn Jesus nicht auf dem Weg folgen, den er hier gegangen ist. Das sagt Paulus auch nicht. Er sagt nicht, folgt dem Herrn Jesus auf seinem Weg, sondern er sagt, diese Gesinnung sei in euch. Er sagt hier, jetzt, ihr lieben Philipper, achtet mal darauf, wie der Herr Jesus gelebt hat. Wie demütig er war, wie er immer an andere gedacht hat. Und jetzt beschreibt er den Weg des Herrn Jesus und wir wollen jetzt im Hintergedanken haben, im Hinterkopf behalten, das tut er, um uns die Gesinnung des Herrn Jesus zu zeigen. Erstens, sagt der Apostel Paulus, ich möchte jetzt einige Punkte kurz nennen, der Herr Jesus, nein, ich möchte erst da etwas anderes sagen. Diese Verse 5 bis 8 zeigen uns zwei große Stufen der Erniedrigung des Herrn Jesus. Die erste Stufe ist, dass er Gott war und Mensch wurde. Die zweite Stufe ist, dass er sich als Mensch erniedrigt hat bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Zweimal finden wir in diesen Versen die Worte sich selbst. Er hat sich selbst zu nichts gemacht, das hat er als Gott getan, als er Mensch wurde. Und er hat sich selbst erniedrigt, indem er gehorsam wurde bis zum Tod. Das ist das, was er als Mensch getan hatte. Nun, es ist einfach ja, schwierig, über diese Verse jetzt so zügig hinwegzugehen, aber wir müssen einfach etwas Disziplin bewahren. Das Erste, was Paulus sagt, ist, dass der Herr Jesus in Gestalt Gottes war. Das bedeutet, dass er dem Wesen nach Gott war. Deshalb hat er es auch nicht für einen Raub geachtet, Gott gleich zu sein. Was man ist, kann man, oder was man hat, kann man nicht rauben. Der Herr Jesus war Gott und deshalb war es für ihn kein Raub, Gott gleich zu sein, weil er Gott war. Aber im Hintergrund schwingt hier vielleicht ein Gedanke mit. Er hat es nicht für einen Raub geachtet, Gott gleich zu sein, eben weil er Gott war. Aber im Hintergedanken schwingt vielleicht mit, dass Paulus sagen will oder erinnern will, wie war das denn bei Adam? Wie war das bei Eva? Was hat der Teufel gesagt? Wenn ihr von der Frucht esst, werdet ihr sein wie Gott. Hey, ihr werdet sein wie Gott. Der Mensch war nichts und wollte rauf. Sein wie Gott, für einen Raub geachtet, Gott gleich zu sein. Adam und Eva haben das getan. Sie waren nichts und wollten alles sein. Und Paulus sagt, jetzt guckt mal den Herrn Jesus an. Er war Gott und er hat sich so tief erniedrigt. Das ist die Gesinnung des Herrn Jesus. Er hat sich zu nichts gemacht. Das ist das Zweite, was Paulus hier sagt. Das bedeutet nicht, dass der Jesus aufgehört hätte, Gott zu sein oder dass er die Attribute seiner Gottheit abgelegt hätte. Natürlich nicht. Er hat sich zu nichts gemacht, will sagen, dass der Herr Jesus seine göttliche Herrlichkeit verborgen hat unter dem Kleid eines bescheidenen Menschen. Wäre der Herr Jesus in seiner göttlichen Herrlichkeit hier auf dieser Erde erschienen, wären die Menschen alle in einer Sekunde weg gewesen. Das hätte keiner ertragen können. Der Herr Jesus hat sich selbst erniedrigt, er hat sich selbst zu nichts gemacht, er hat sich entäußert, er hat seine göttliche Herrlichkeit verborgen unter dem Mantel eines Knechtes. Das Dritte, er hat Knechtsgestalt angenommen. Das bedeutet vom griechischen Wort her, dass der Herr Jesus dem Wesen nach Knecht geworden ist. Nicht nur äußerlich, sondern er ist seinem Wesen nach Knecht geworden. Und was man dem Wesen nach ist, bleibt man immer. Der Herr Jesus bleibt Knecht in Ewigkeit. Das zeigt, wie unendlich tief der Herr Jesus sich erniedrigt hat. Er ist gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Der Jesus kam in Knechtsgestalt. Er ist echter, wahrer Mensch und Diener geworden. Er war da für andere, nicht für sich. Ein Diener tut das, was anderen gut tut. Er denkt nicht an sich. Das ist die Gesinnung des Herrn Jesus. Er war so hoch und hat Knechtsgestalt angenommen. Er ist in Gleichheit der Menschen geworden. Der Jesus hätte doch auch als Engel kommen können. Engel sind auch Diener Gottes, Knechte Gottes. Der Jesus ist nicht als Engel gekommen, er ist als Mensch gekommen. Er ist echter, wahrer Mensch geworden, in Gleichheit der Menschen. Ein Mensch wie wir, wie du und ich, können wir uns das vorstellen? Der große, unendliche, gewaltige Gott kommt als Mensch, wird in einer Krippe geboren, ein kleines Baby. Wir können das nachlesen in den Evangelien. Es bewegt mich immer außerordentlich zu sehen, wie der Herr Jesus so als kleiner Mensch, als Baby geboren wurde, heranwuchs, seinen Eltern untertan wurde, in Gleichheit der Menschen. Echter Mensch, wie wir, natürlich ohne Sünde, das ist der große Unterschied. Ohne Sünde, deshalb heißt es hier in Gleichheit der Menschen. Das fünfte ist, dass er gehorsam wurde. Gehorsam. Im Hebräerbrief lesen wir, dass der Jesus gehorsam gelernt hat. Sein Vers kam viele Mühe mit. Wieso hat der Jesus gehorsam gelernt? Wisst ihr, das Problem entsteht nur dann, wenn wir nicht beachten, warum der Herr Jesus gehorsam gelernt hat. Wenn wir denken, der Jesus hätte gehorsam gelernt wie wir, dann haben wir Mühe mit dem Vers, dass er gehorsam gelernt hat. Warum lernen wir gehorsam? Warum lernen wir gehorsam? Weil wir ungehorsam sind, ganz einfach. Deshalb müssen wir gehorsam lernen und das fällt uns schwer. Warum hat der Jesus gehorsam gelernt? Weil er ungehorsam war? Nein, der Jesus war nie ungehorsam, deshalb hat der Jesus keinen Gehorsam gelernt. Der Jesus hat Gehorsam gelernt, weil in der Zeit, in der Ewigkeit vor der Zeit, als er im Himmel war, der Jesus nie gehorchen musste. Es gab niemanden, dem er hätte gehorchen müssen, er war der ewige Gott und Gott muss niemandem gehorsam sein. Für den Herrn Jesus war das eine neue Erfahrung, Gehorsam zu lernen, weil er Gehorsam nicht kannte. Und der Gehorsam des Herrn Jesus hat ihn gebracht bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das Kreuz ist verbunden mit Schande, das Kreuz ist verbunden mit Schmach, das Kreuz ist verbunden mit tiefem Leid. Das hat der Jesus angenommen. Das hat er akzeptiert. So tief hat er sich erniedrigt. Das ist die Gesinnung des Herrn Jesus. Und der Apostel Paulus stellt den Herrn Jesus hier vor als Heilmittel für das Problem der Philipper. Ihr Lieben, der Jesus ist das Heilmittel für jedes Problem, das wir untereinander haben. Für das Problem, das die Philipper hier hatten, aber auch für jedes andere Problem. Es gibt kein Problem bei uns Gläubigen und unter uns Gläubigen, das anders gelöst werden könnte als durch die Person des Herrn Jesus. Er ist der Schlüssel zur Lösung jedes Problems. Diese Gesinnung sei in euch. Und jetzt nehme ich mal die Fußnote, diese Gesinnung sei unter euch. In uns heißt, in jedem Einzelnen von uns soll die Gesinnung des Herrn Jesus sein. Und wir wissen alle, ich weiß das am besten, wie weit weg ich davon bin. In mir. Aber wenn es heißt, unter euch die Gesinnung des Herrn Jesus, dann heißt das, die Gesinnung des Herrn Jesus soll das zwischenmenschliche Miteinander der Geschwister prägen. Dann kommen die Verse 9 bis 11. Damit möchte ich dann den ersten Teil schließen. Die Verse 9 bis 11 zeigen uns einen ganz wichtigen Grundsatz, den der Herr Jesus selbst formuliert hat, als er auf dieser Erde war. Dieser Grundsatz heißt, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Seht, der Jesus hatte ja viel mit den Pharisäern zu tun in den Evangelien und die Pharisäer hatten immer das Problem, dass sie hoch raus wollten. Je höher, je besser. Und dann sagt der Jesus ihnen einmal, hey, mal, passt mal auf, wenn ihr da zu so einem Gast mal eingeladen seid, dann passt auf, dass ihr nicht die ersten Plätze nehmt. Sonst kommt nachher jemand, der höher ist als ihr und dann müsst ihr da weg. Nehmt die untersten Plätze und wartet darauf, dass man euch dann bessere Plätze zuweist. Die Jünger hatten das gleiche Problem. Der Jesus spricht mit ihnen über sein Leid. Und die Jünger unterhalten sich, wer der Größte unter ihnen sei. Haben wir da kein Problem mit? Haben wir da kein Problem mit? Ich habe da ein Problem mit. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, haben wir alle ein bisschen Probleme damit. Das fängt schon bei den Kindern an in der Schule. Man möchte der Beste sein, man möchte der Schnellste sein. Die Mädels möchten die Schönsten sein, die Erfolgreichsten sein, am meisten Geld verdienen, am besten Karriere machen. Das geht doch immer weiter. Wir haben immer den Gedanken, schneller, höher, besser. Das steckt in uns Menschen einfach drin. Und der Jesus hat es genau andersrum gemacht. Und jetzt zeigt Gott uns hier an der Erhöhung des Herrn Jesus, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Sich selbst erniedrigen und erhöht werden, das eine machen wir selbst. Das hat der Jesus selbst getan. Er hat sich selbst erniedrigt. Aber dann kommt Gott und Gott hat ihn erhöht. Hier heißt es nicht, dass der Jesus sich selbst erhöht hat. Das lesen wir an anderen Stellen, dass er selbst hinaufgestiegen ist. Hier steht, Gott hat ihn erhöht und hat ihm einen herrlichen Platz zu seiner Rechten gegeben, hat ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Und dann heißt es, in den Namen Jesu wird einmal jedes Knie sich beugen. Das ist hier ein kleiner Exkurs, den der Apostel Paulus einführt, in dem Namen Jesu, in dem Namen dieses Verachteten. Dieses Verachteten Jesus von Nazareth, der als Mensch mit dem Namen Jesus geboren wurde und in der Krippe lag, und der als Mensch mit dem Namen Jesus an das Kreuz genagelt wurde, Jesus stand da oben drüber über dem Kreuz, den Verachteten, den man nicht haben will. In diesem Namen, sagt Paulus hier, wird sich einmal jedes Knie beugen. Jetzt freiwillig, viele von uns, ich hoffe wir alle, die wir hier sind, wer nicht freiwillig, der wird einmal gezwungen werden, sich vor dem Namen Jesu niederzubeugen. Jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und wiederum zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Damit möchte ich jetzt den ersten Teil des Vortrags schließen. An dieser Stelle, wir machen jetzt dann eine Pause und werden dann so gegen 7:30 versuchen, die weiteren Verse dieses Briefes bis zum Ende betrachten. Aber ich denke, dass es uns hoffentlich gelingen wird. Herzlichen Dank für eure Geduld.